Diese Folge wird präsentiert von Isadore. Der Hersteller von Radbekleidung lädt euch ein, im Mai auf Strava bei der Challenge Gaining Miles and Eating Flies mitzumachen. Wer bis Anfang Juni 10 Stunden auf dem Rad absolviert, hat die Chance, jede Menge coole Preise zu gewinnen. Gutscheine von Isadore im Wert von 200 bis 500 Euro sind da dabei oder Radcomputer und Powermeter von Wahoo. Und als Hauptpreis schicken euch Isadore und Faktor sogar zu einem World Tour Rennen. Außerdem erhalten alle, die die Challenge erfolgreich absolvieren, einen Rabattgutschein über 20% auf Trikots und Hosen von Isadore. Die Challenge von Isadore findet ihr auf strava.com und den Link gibt's auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast. Ich bin Moritz, Redakteur beim Roadbike Magazin und ich bin nicht alleine. Mit mir sind im virtuellen Podcast-Studio der Christian.
Grüßt euch.
Und der Erik.
Hallo zusammen.
Und wir haben heute ein Thema und zwar das Thema RTF. Was ist eine RTF und vor allen Dingen Einsteigertipps? Wir raten allen, die das Rennradfahren, diesen wunderbaren Sport für sich neu entdeckt haben, mal bei einer RTF zu starten und wollen Einsteigertipps geben und natürlich auch überhaupt mal definieren, was ist eigentlich eine RTF. Wir haben ein paar Anekdoten, wir haben knallhartes Wissen und ja, wir starten einfach mal mit ein paar Anekdoten und zwar der ersten RTF. Wo seid ihr denn zum ersten Mal mit RTF in Berührung gekommen?
Das bei mir schon ein bisschen länger her, war Anfang 2011, die Fahrt, oder die RTF nannte sich Fahrt in den Frühling, die fand auf Rügen statt. Ironie der Geschichte, es war kalt, es war grau, es waren so knapp über 0 Grad, also mit Frühling hatte das gar nichts zu tun. Gefroren habe ich aber trotzdem nicht, weil es dann doch sehr sportlich war und mich da natürlich der Ehrgeiz gepackt hat, unbedingt in der ersten Gruppe zu bleiben. Von daher, ja, war meine erste RTF war eigentlich fast schon wie ein Rennen.
Ja, bei mir war es deutlich entspannt, obwohl ich ein bisschen später erst meine erste RTF-Berührung hatte. Das war die RTF vom RSV Heidelberg, wo es dann auch irgendwie 120 Kilometer in den Odenwald ging, auch Ende Mai. Aber das war eine richtig, richtig schöne Runde. Also da war auf jeden Fall eher nicht, also nicht wie bei dir zum Abgewöhnen, sondern echt so zum Blutlecken und mehr davon auf jeden Fall.
Das heißt auch eine Tour, die du empfehlen würdest.
Wenn ja, auf jeden Fall. Gibt. Also es war eine coole Strecke. Man hat immer Leute gefunden, mit denen man zusammenfahren konnte. Also das war echt eine coole Veranstaltung.
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was wirklich die allererste war, aber eine der ersten, mit der ich in Kontakt gekommen bin, war zwangsläufig die von meinem Heimatverein, dem RV Endspurt 08 Wuppertal. Da mussten wir Jugendfahrer nämlich einfach, also war selbstverständlich, dass wir da halt helfen beim Ausschildern, beim Ausbau, Aufbau, dass Kuchen gebacken wurde und so weiter und so fort. Und bei der, das muss 99 oder 2000 gewesen sein, zwischen Ruhr und Wupper. Und ja, die bin ich später dann natürlich auch mal selbst gefahren. Aber jetzt haben wir die ersten Anekdoten erzählt. Was ist eine RTF überhaupt? Wofür steht denn diese drei Buchstaben überhaupt?
Ja, sag doch mal.
Ja. Das wirst du doch wohl wissen, Moritz.
Ja, gut. Also wenn ihr mich schon so bittet. Also RTF ist ein Breitensportkonzept. Es steht für Radtourenfahrt, früher mal Radtouristikfahrt.
Und, klingt extrem sportlich.
Ja, es ist so ein Prinzip, dass jeder quasi, es ist ein ausgerichtet von einem Verein, der inseriert es dann und macht auf diese Tour aufmerksam. Da kann dann wirklich jeder und jede hinkommen und in ihrem ganz eigenen Tempo die Strecke fahren, die der ausrichtende Verein ausgeschildert hat oder als GPX-Track zum Beispiel zur Verfügung stellt. Und die Idee dahinter ist, dass man eben in einer Region, wo man sich nicht auskennt, eine schöne Strecke fahren kann, dass man mit Gleichgesinnten unterwegs ist, dass man ja einfach einen schönen Tag auf dem Fahrrad erlebt und zwar ohne Leistungsdruck. Es gibt da so ein Startfenster, ich sage jetzt einfach mal von 8 bis 10 kann man starten und dann auf diese ausgeschilderte Strecke gehen. Unterwegs gibt es dann Kontrollstellen, da gibt es einmal Verpflegung und auf der anderen Seite auch, wenn man das möchte, ein Stempel in einer Startkarte. Und je nachdem, wie viele Stempel man sammelt, es gibt meistens verschiedene Streckenlängen zwischen 40, 70, 110, vielleicht auch sogar 150 oder als Marathon dann 200 Kilometer. Je nachdem, wie viele Stempel man sammelt, umso mehr Punkte kann man dann bekommen, wenn man an der Jahreswertung auch teilnimmt. Da hat man dann so eine Jahreskarte, wo dann die Punkte eingetragen werden.
Und genau. Ich dachte immer, das steht für reintreten und zwar flott.
Das ist die inoffizielle die Abkürzung, genau.
Ja. Nee, ich meine, ich finde das halt wichtig zu wissen, dass du halt echt verschiedene Streckenlängen hast, auch echt kurze. Also manchmal fangen mit 20, 17 so Familien, ich glaube Volksradfahren nennt sich das dann, wo dann wirklich auch so, wo man mit der Familie fahren kann irgendwie oder die Kleinen können auch mal irgendwie eine kurze Runde drehen. Also das ist dann, ja, und aber im Start und Ziel ist ja dann meistens irgendwie noch so ein bisschen Wurstbude aufgebaut und irgendwie noch Getränkestand und alles Mögliche. Also das ist dann je nach Verein dann noch ein entsprechendes Rahmenprogramm so ein bisschen, wo ich jetzt nicht sagen würde, dass da die Familie, glaube ich, die 5 Stunden glücklich ist, wo der Vati oder die Mutti auf die lange Runde geht, aber für ein bisschen Unterhaltung ist da in der Regel auch gesorgt. Weil ja immer Leute kommen, die jetzt dann an den Start gehen, weil muss man sich ja nicht so vorstellen, dass da Punkt 8 Uhr irgendwie der große Startschuss fällt und danach kommt keiner mehr, sondern da trudeln ja immer wieder Leute ein, die dann losrollen, halt von, keine Ahnung, wann die frühesten starten, 7, 6, hängt dann ein bisschen von der Streckenlänge ab und dann bis, meistens wahrscheinlich so 2, so für die kurze Runde dann sozusagen das Startfenster geschlossen.
Das ist eigentlich das Charmante, finde ich, dass du immer die Möglichkeit hast, mit jemandem zu fahren. Und wenn du sagst, die Gruppe ist mir jetzt zu schnell, da sind halt im Idealfall sind es natürlich möglichst viele für den Verein, für den ausrichtenden Verein natürlich vor allen Dingen im Idealfall sind viele, die starten und dann sucht man sich einfach die Gruppe, mit der man am besten vom Tempo her zurechtkommt und fährt dann eben die Runde ab. Und wenn man merkt, die Beine geben heute nichts her, kann man auch in der Regel unterwegs entscheiden, ob ich jetzt die lange Runde fahre oder die kurze. Vielleicht ein bisschen den Historiker Klugscheißer. Wir hatten in einer der letzten Roadbike-Ausgaben hatten wir den RTC Köln auf unserer Community-Seite. Wir haben oft in Roadbike immer eine Seite, die der Community, die euch, unseren Leserinnen und Lesern gehört, wo ihr eure Themen unterbringen könnt. Da könnt ihr uns einfach schreiben an community@roadbike.de mit eurem Thema und euren vielleicht Erlebnis, was ihr hattet oder Veranstaltung, auf die ihr hinweisen wolltet. Und da hatte uns der RTC Köln geschrieben und hat auf seine RTF, und zwar die Vorbach-Tour, hingewiesen. Und zwar ist das, die Kölner erheben den Anspruch, die erste RTF in Deutschland ausgerichtet zu haben. Und zwar im Jahr 1972. Und zwar war der Hintergrund, haben sie mir dann erzählt, dass dieses Konzept, dieses Breitensportkonzept aus Belgien kommt. Belgien und Holland, vor allen Dingen Belgien. Und weil eben sich immer mehr in den 70er Jahren, späten 60er und 70er Jahren immer mehr Rennradfahrer auch gefunden haben, die Rennrad fahren wollten, aber eben keine Rennen fahren wollten. Und da hat sich dann
Rennradfahrer, die keine Rennen fahren wollen.
Ja, genau, die eben keine Wettkämpfe fahren wollten, keine Straßenrennen fahren wollten, hat sich dieses Breitensportkonzept entwickelt und in Köln waren belgische Soldaten stationiert in der Nähe von, also in der Gegend, wo sich dann halt dieser Verein, der RTC Köln, gegründet hat. Die haben das Konzept dann übernommen und in den Folgejahren, in den 70ern, ist dann die RTF-Szene in Deutschland gewachsen. Ob das historisch alles eins zu eins so stimmt,
hast du eine können wir jetzt Quelle.
haben wir jetzt quellenkritisch nicht überprüft, aber sagen wir mal, Köln ist zumindest mal, ist ja auch heute noch eine Hochburg des Radsports, des Rennradsports allgemein, aber auch eben der RTF-Szene. Können wir mal so stehen lassen, dass zumindest ein wichtiger Impuls aus Köln gekommen ist.
Klingt nicht ganz, ganz unwahrscheinlich, dass es wirklich in Köln war. Ja, das stimmt schon.
Aber wo du das erwähnst mit der Jahreskarte und den Punkten, gibt's das eigentlich mittlerweile auch digital irgendwie in der App? Also ich bin da noch nicht so tief eingestiegen. Das klingt so nach furchtbar schön Deutschland 2021 analog, dass man da zu Hause sein Stempelkärtchen hat, damit man am Ende der Saison dann zum Vereinsoberbonzen geht und sagt, hier, ich habe hier meine, keine Ahnung, ich meine, da gibt's ja auch echt Leute, die glaube ich, an jedem Wochenende bei 3 RTS starten, so ungefähr, um da mal BDR-weit irgendwie ganz vorne zu liegen. Ja, Ehrgeiz draus entwickeln, oder geht das auch mittlerweile digital?
Es gibt das Prinzip Bike and Scan, heißt das, glaube ich, und da kann man das dann auch digital machen.
Wuhu.
Ja. Krass.
Genau, und am Ende des Jahres, wenn man fleißig Punkte gesammelt hat, egal ob analog oder digital, gibt es dann eben ein
Fleißkärtchen.
Rangliste und eine Siegerehrung, da kann man im Verband oder im Bezirk kann man dann eben geehrt werden. Und ich weiß, als wir damals, also 2000 war meine große RTF-Saison, wo ich relativ viel gefahren bin. Und da waren es so, da hatten die Leute am Ende des Jahres, die es wirklich jedes Wochenende gemacht hatten, die hatten um die 200 Punkte. Also wenn man sich mal vorstellt, die 150 Kilometer Runde, die gibt immer so 4 Punkte und die 111er, die gibt 3 Punkte. Und wenn man dann am Ende des Jahres 200 Punkte zusammen hat, dann sind die Leute schon ordentlich Kilometer gefahren.
Da musst du ja mindestens 50 RTFs fahren. Da fährst du ja wirklich am Wochenende 2 bis 3, wie Brunki schon gesagt hat.
Ja, aber wenn du im März anfängst und bis Oktober und das
100 Kilometer bis zum Start fährst irgendwie erstmal.
Jedes Wochenende. Mhm. Und es gibt ja noch die Option der Sternfahrt. Das gibt, glaube ich, auch noch zusätzliche Punkte. Wenn du mit dem Fahrrad hinfährst und dann auf der Strecke quasi einsteigst, das gibt's auch noch.
Klingt aber irgendwie, ich weiß nicht, ich kann mir nicht helfen, so ein bisschen sehr, sehr nach Vereinsmeier und einer gewissen biederen Spießigkeit, die es irgendwie, also dieses Punkte sammeln und dann am Ende des Jahres irgendwie den Ehrgeiz zu haben, irgendwie 3 Punkte mehr zu haben als der Vereinskumpel. Aber so ist es ja eigentlich gar nicht. Also das reine RTF-Fahren, jetzt mal für den Einsteiger gesehen, ist ja erstmal eine prima Gelegenheit, einfach mal, wenn man jetzt keine Gruppe schon hat, einfach mal mit anderen zusammenzufahren und mal was Neues kennenzulernen. Das ist ja für mich so der Grund, weshalb man überhaupt mal überlegen sollte, eine RTF mitzufahren, wenn man sagt, okay, ich möchte mal hier in der Umgebung mal eine neue Strecke kennenlernen und mal vielleicht nicht alleine fahren, sondern mal mit anderen fahren, mal neue Leute kennenlernen, mal Gleichgesinnte treffen. Und dafür ist ja so eine RTF eigentlich das beste Mittel und die beste Möglichkeit einfach, oder?
Auf jeden Fall, weil du ja auch, sorry Erik, wenn ich dich unterbreche, weil du ja eben im Vergleich zum Straßenrennen, zum Wettkampf auch keine Lizenz brauchst. Also du brauchst die Jahreskarte brauchst du natürlich nicht, um bei einer einzelnen RTF mitzufahren, und du gehst einfach zum Start und sagst, hier bin ich und los geht's.
Das ist ja auch gerade für Neulinge, die vielleicht noch gar nicht so diese Radkumpels oder Vereinskollegen oder irgendwas haben, sondern die das erstmal nur für sich selber entdeckt haben, ist das halt eine super Möglichkeit, um einfach mal mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen, weil wenn du ein Radrennen irgendwie fährst, ob das jetzt ein Jedermann-Event oder irgendwas ist, wenn du da halt so über Kreuz guckst, da kommst du halt auch nicht ins Gespräch mit anderen, und bei der RTF kannst du halt am Start irgendwie schon Leute kennenlernen während der Fahrt, du bist da eigentlich nie allein unterwegs, beim Kuchenbuffet unterwegs an den Verpflegungsstellen lernst du Leute kennen, also auch eine super Möglichkeit, um einfach so ein bisschen Kontakte zu knüpfen und vielleicht auch potenzielle Trainingspartner, Freunde fürs Leben
auf jeden Fall
zu finden.
Ja, weil es halt auch nicht diesen Rennanspruch hat. Ich meine, als Neuling, Anfänger beim Rennrad, beim Rennen sich an den Start zu stellen, da brauchst du, glaube ich, schon ein bisschen was. Und ich meine, die allermeisten von uns haben jetzt nicht den Ehrgeiz, irgendwie irgendwas reißen zu wollen. Also die meisten. Sondern es geht jetzt ums entspannte Radfahren und das Hobby kennenlernen. Und da ist natürlich so eine RTF, wo es halt jetzt nicht den Sekundendruck gibt irgendwie und Positionskämpfe, selbst wenn es Platz 358 ist oder so. Sondern da wird halt unterwegs auf der Strecke, kann man ja entspannt rollen, mal einen Plausch halten. Und da geht's halt nicht mit ständig im roten Bereich irgendwie ums Eck jagen.
Aber da kommen wir zu der ganz entscheidenden Frage. Ist eine RTF auch ein Rennen?
Man kann ein Rennen draus machen. Also ich meine, klar, wenn man mit seinem Kumpel unterwegs ist, kann man sich, glaube ich, schon an den Anstiegen dann irgendwie mal gucken, was denn so geht. Aber ich glaube, generell würde ich auch darauf hinweisen, dass es eben kein Rennen ist. Und man sollte bitte auch keins draus machen, was nicht als Rennen war. Es gibt keine Zeitnahme, es gibt keinen offiziellen Startschuss. Wir hatten es ja schon gesagt, es gibt Startfensterzeiten, wo, also sprich, wer auf der Strecke ist, ist keine Ahnung, ob der vor dir gestartet ist, nach dir gestartet ist. Also da ist da auch kein Rangliste. Und ich finde, wer ein Rennen fahren will, der soll zum Rennen gehen. Und bei den RTFs soll bitte der entspannte Charakter erhalten bleiben, weil es gibt halt nichts Nervigeres, als wenn du da gemütlich fährst und dann kommen irgendwelche Heißdüsen an, die meinen, da alles über den Haufen fahren zu müssen, jetzt gerade auf Abfahrten oder sonst irgendwie. Das nimmt halt so diesen entspannten Charakter. Klar, wenn es mal bergauf geht, kann man mal ein bisschen gucken, was die Beine hergeben. Aber so den größten Teil der Strecke, auch Abfahrt, geht halt dann irgendwie die Sicherheit auch ein bisschen vor und das Entspannte und das Gemütliche und das Miteinander, was ja so eine RTF auch ausmacht.
Also das Entscheidende ist oder der entscheidende Unterschied ist in meinen Augen auch, dass die Straßen halt einfach nicht abgesperrt sind. Mhm. Also man bewegt sich im Straßenverkehr und sollte sich dementsprechend auch natürlich an alle Regeln halten. Aber also ich muss sagen, ich sehe es nicht so, dass ausschließlich berghoch jetzt mal draufgedrückt werden kann. Ich finde, der Reiz bei einer RTF besteht auch darin, auch wenn es flach ist, wenn man in einer größeren Gruppe unterwegs ist, in einem Verband halt auch mal eben den Windschatten zu nutzen und da halt mit einem Durchschnitt rumzuflitzen, mit dem man sonst halt auch nicht unterwegs ist.
Ja, klar, man so eine
schöne. Aber das ist deswegen noch lang kein Rennen.
Nee, so eine schöne Gruppe, wenn es da mal belgisch kreiselt und man kommt wirklich, macht halt mal Kilometer und guckt irgendwie nach der ersten Stunde auf den Tacho und sieht, ups, hier, keine Ahnung, 36 Kilometer abgerissen oder so, das ist halt schon geil. Also, oder manchmal zu erleben, wenn man mit 20 Mann da irgendwie so eine Strecke langballert und einfach Tempo macht, ohne dass man sich jetzt da mit dem Messer zwischen den Zähnen im Feld bewegt.
Mhm. Da möchte ich auf einen Unterschied hinweisen, den ich so ein bisschen auf die, ja, ich will nicht sagen harte Tour gelernt habe, aber der mir gar nicht so bewusst war. Ich bin dann irgendwann mal bei meiner zweiten oder dritten RTF, die ich gefahren bin, war geschlossener Verband. Und das war so ein Wort, was ich einfach überlesen habe in der Ausschreibung. Das bedeutet aber quasi, alle bleiben zusammen. Da fährt nicht jeder sein Tempo.
Und du bist halt bei jedem Berg weggefahren, hast immer aufs Ortsschild gesprintet.
Ja, und ich dachte so, warum macht keiner mit? So. Nee, tatsächlich hat am Anfang die Polizei hat das Tempo vorgegeben, so als Führungsfahrzeug. Und die sind halt 25 gefahren, aber halt berghoch wie bergunter. Und wir hingen halt bergunter, bei 25 hängst du halt einfach mal auf der Bremse. Und dass wir waren halt so 3-4 Leute, die gern schneller fahren wollten. Und wir haben die Polizei dann so lange fast schon bekniet, bis die gesagt hat, ja, dann fahrt halt voraus. Aber denkt dran, haltet euch an die Straßenverkehrsordnung. Und wir, okay, und sind links und rechts am Polizeiauto vorbei und davongezogen. Also ist auch ein wichtiger Unterschied, offen oder geschlossener Verband. Offen heißt quasi, jeder kann dann so sein Tempo fahren, seine Gruppe finden, geschlossen.
Das ist aber auch das Verbreitete, also geschlossener Verband ist schon eher die Ausnahme.
Ist selten, ja.
Also ich muss sagen, in besagter Saison, wo ich viel RTF gefahren bin, da war es immer so, dass eine feste Gruppe sich getroffen hat und meistens so 15 Minuten vor der eigentlichen Startzeit. Das konnte, wenn halt, also in Nordrhein-Westfalen, wo das war, startet da manche RTF dann auch schon mal um 7. Das kann dann halt echt bitter sein, wenn du dann um 6:45 oder so, um 6:30 dann schon da sein musst, mit Anfahrt und allem drum und dran. Also die traf sich dann immer so 15 bis 20 Minuten vor der eigentlichen Startzeit und hat es dann als jetzt nicht Rennen, es wurde natürlich auf den Verkehr geachtet, aber halt schon wirklich zünftig dann wahrgenommen, diese immer die 111er Runde. Und wir waren meistens nach 3,5 Stunden oder so wieder da, 30er Schnitt, da wurde schon richtig draufgetreten. Und das war halt auch einfach fest verabredet, die Gruppe, die kam immer, oder es war nicht fest verabredet, aber es war klar, 15 bis 20 Minuten vorm Start, egal bei welcher RTF in Nordrhein-Westfalen, da stehen die gleichen Typen, mit denen man dann halt fahren kann.
Ja, aber dann nochmal kurz zur Definition. Es gibt ja auch permanente RTFs oder auch CTFs. Das ist ja auch nochmal was anderes, wenn man sich da durch diesen Kalender guckt, was denn so angeboten wird. Wie sind denn da die Unterschiede?
Ja, die permanente RTF, die fahre ich eigentlich auch immer sehr gerne übers ganze Jahr verteilt, weil das auch eine Möglichkeit ist, Strecken kennenzulernen, die man nicht kennt. Eine permanente RTF ist eine Strecke, die ein Verein anbietet. Zum Beispiel auf der Webseite ist dann der Track hinterlegt und dann gibt es einen Startort, der immer zugänglich ist, zum Beispiel eine Tankstelle oder sowas oder, keine Ahnung, ein Restaurant, ein Café oder so. Und da geht man dann hin, die haben die Startunterlagen. Ich weiß gar nicht, ob man da auch einen Obolus bezahlen muss oder ob man da einfach auf die Strecke geht. Und dann gibt es unterwegs, entweder gibt es, weiß nicht, eine Frage, die man dann beantworten muss. Hier bei Kilometer 74 ist dieses oder jenes. Welche Farbe hat die Brücke oder irgendwie so? Oder es ist unterwegs, vielleicht hat man auch unterwegs dann nochmal einen Kaffee, wo man dann quasi belegen muss und sich den Stempel holt, belegen muss, dass man es gefahren ist. Und die kann man dann eben das ganze Jahr über fahren. Das ist nicht an dem einen Tag, an dem der Verein die ausrichtet, sondern die fahre ich dann, wenn ich will. Wenn das Wetter gut ist, wenn ich vielleicht auch, ich bin gerade auf Geschäftsreise oder so und habe einen Nachmittag frei, und da muss ich mir nicht selbst die Tour irgendwie oder eine Strecke in einem unbekannten Gebiet zusammenäumeln, sondern dann gucke ich, ob es da einen Radsportverein gibt und ob der eine permanente RTF anbietet.
Ja, CTF sind ja Country-Tourenfahrten, also sozusagen dann die Mountainbike-Gravelbike-Variante. Also es ist halt, muss man halt wissen, wenn man sich irgendwas anguckt und dass man dann mit dem richtigen Rad am Start steht und nicht bei einer CTF auf einmal mit den 25er Reifen und einem Renner losfahren will und dann Moment, in den Waldweg wollte ich aber nicht einbiegen.
Die finden auch meistens im Herbst und Winter eigentlich statt, oder die CTFs? Also im Sommer ist mir jetzt keine geläufig, die irgendwo.
Ja, das ist so ein neues Ding. Das ist, weiß nicht, vielleicht jetzt 10 Jahre alt oder so, dieses CTF-Prinzip, und hat jetzt durch den Gravelbike-Trend natürlich auch nochmal ein bisschen Aufschwung erhalten. Ist vom Prinzip her das Gleiche, aber genau wie du schon gesagt hast, Brunki, einfach auf unbefestigten Straßen, ohne dass es jetzt so richtig zum Trail wird.
Ja, ich glaube, das müsste man sich, glaube ich, im Einzelfall vorher angucken, ob die CTFs, ich glaube, die sind jetzt mal nicht per se fürs Gravelbike ausgelegt, sondern eher für ich glaube, die Cross-Country-Mountainbiker, ob das Gravelbike geeignete Strecken sind oder nicht. Also da würde ich jetzt nicht per se meine Hand für ins Feuer legen, dass das in jedem Fall funktioniert. In den meisten wird es gehen, weil ich glaube, das sind jetzt dann keine krassen Downhill-Strecken oder über irgendwelche wilden Wurzeltrails. Aber ich würde es echt vorher abklären, ob das funktioniert.
Du hattest eben das Wort Vereinsmeierei verwendet. Brunki, das war so ein bisschen despektierlich. Ich bin ja von uns dreien der wahrscheinlich mit der längsten Vereinszugehörigkeit, und ich möchte mal eine Lanze brechen für die Vereinsmeierei, weil so eine RTF ist natürlich ein riesiger Organisationsaufwand für die Vereine, die da ein Angebot schaffen für andere Vereinsmitglieder, aber eben auch für alle anderen Leute, die nicht irgendwie in einem Verein sind. Da kann man ja jederzeit mitfahren. Also einfach ein Angebot für den Radsport, kann man sagen. Und ich habe mal eine Reportage gemacht, die man auch nochmal nachlesen kann auf www.roadbike.de/RTF. über das Engagement und über den Aufwand, der dahinter steht. Und das hatte ich selbst, war mir das auch gar nicht so bewusst. Und mich hat das echt umgehauen, was da einfach alles dazugehört. Ich meine, man sieht natürlich den Großkampftag selbst, sage ich mal. Da ist klar, da müssen möglichst viele Vereinsmitglieder da sein, weil die Verpflegungsstellen, die Kontrollstellen auf der Strecke, die müssen bemannt werden. Dann brauchst du halt die ganzen Kuchenbäcker und so weiter und die Leute im Startzielbereich, die da die Teilnehmenden betreuen. Und du brauchst die Leute, die die Strecke ausschildern und hinterher auch wieder abschildern und auch zwischendurch mal kontrollieren, weil also wir hatten auch immer mal das Problem, dass Schilder von irgendwelchen Leuten dann schon mal abgerissen wurden und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann irgendwo ins Nichts fahren. Das ist ein sehr beliebtes Phänomen auf der RTF, dass auf einmal die Pfeile nicht mehr da sind. Was nicht immer daran liegt, dass sie abgerissen werden. Manchmal hat man halt auch vielleicht im Tunnelblick einen übersehen und ist dann gerade ausgeballert, wo man abbiegen sollte. Aber das ist, sage ich mal, so der Großkampftag. Aber dann ist eben davor und danach die ganze Vorbereitung, vor allen Dingen auch die Behördengänge, also die Genehmigungsverfahren bei den Behörden, weil du die Strecke mit jeder Abbiegung, habe ich gelernt, bei den zuständigen Verkehrsbehörden anmelden musst. Und wenn die durch mehrere Landkreise führt, was ja im Regelfall auch genauso ist, weil es ja große Runden sind im Idealfall, da musst du zu jedem einzelnen Landkreis und zu jeder einzelnen Verkehrsbehörde hin und die Befahrung auf der Strecke oder auf den Straßen an diesem Tag musst du deine Veranstaltung dafür, musst du mitteilen und genehmigen lassen. Und das ist halt ein Riesenaufwand. Das sind natürlich auch Kosten, die da entstehen. Und dann habe ich erfahren, das fand ich ganz interessant, die Leute kennen dann, also die Leute, die das genehmigen müssen, da kann man auch wirklich Pech haben, dass die das Prinzip unter Umständen nicht verstehen und denken, das ist halt ein Rennen. Und denken, da muss jetzt die Straße gesperrt werden und so weiter. Und kann es halt auch echt schon sehr zäh sein. Und wenn irgendwo auf der Strecke an dem Tag ein Dorffest ist oder der Wochenmarkt oder sonst irgendwas, also man muss sich da bei der Streckenplanung schon ganz schön viele Gedanken machen und auch Veranstaltungskalender wälzen vorab im Idealfall, um wirklich auszuschließen, dass auf der Strecke irgendwas ist, weswegen die Strecke dir nicht genehmigt wird dann.
Ja gut, ich meine, da kommen ja auch Baustellen oder sonstige.
Genau, sowas kommt dann noch dazu, stimmt.
Was da auch noch immer wieder sein kann, Baumfällarbeiten etc. pp. Also meine Vereinsmeierei bezog sich ja nicht auf die Arbeit der Vereine, vor der ich größten Respekt habe. Also das ist echt ein Riesenaufwand, der da in der ganzen Planung drinsteckt. Nee, der bezog sich einfach drauf, diesen Ehrgeiz da Punkte zu sammeln und dann irgendwie in Jahresabrechnungen vorne zu sehen. Das ist so für mich so, kann ich irgendwie so gar nicht. Das ist irgendwie nicht meine Welt, da sich Ehrgeiz zu entwickeln, um irgendwie im Landesverband XY oder im Kreisverband der meiste Punktesammler zu sein. Also da.
Ich glaube, ich war mal auf dem Podium in der Bezirksmeisterschaft Jugend. Ja, das ist eine der wenigen Medaillen, die ich mal gewonnen habe.
Kannst du deinen Urenkeln noch erzählen? Damals, als der Opa.
Ich werde sie damit quälen.
Aber was ich krass finde, ich hätte jetzt auch so spontan gedacht, naja, du musst ja eigentlich keine Kreuzungen sperren, weil das findet ja ganz normal im Alltag, im Straßenverkehr statt. Ich hätte jetzt gedacht, dass wirklich so der Tag X selber mehr Aufwand bedeutet, weil du halt die ganzen Helferinnen und Helfer brauchst, um die Verpflegungsstellen, die Startnummernausgabe. Das findet ja alles ehrenamtlich statt. Da kriegt ja keiner irgendeinen Penny dafür. Überrascht mich jetzt doch, dass da so viel Behördengenehmigung dranhängt. Da hätte ich gedacht, bei einem reinen Radrennen ist das mehr. Aber es macht total Sinn, wie du es gerade beschrieben hast, dass halt natürlich du wissen musst, ist in dem Dorf jetzt irgendwie, sind da Gulli-Arbeiten oder ist da eine Baustelle, liegt da ein Baum quer, ist da ein Dorffest.
Ich meine, das bei Strecken von 150 Kilometern, also ich meine, das ist ja nicht nur irgendwie eine 30-Kilometer-Runde. Ich meine, auch da muss ja auch jemand mal losfahren mit einem ganzen Kofferraum von Schildern und die halt dann diese Strecke abfahren. Ich meine, das ist ja allein ein Tag Arbeit. Bist du das dann, und das noch mit drei Streckenvarianten, dann musst du erst lange, dann biegst du noch die Zwischendinge ab und dann weiß ich nicht, ob noch jemand irgendwie die Muße hat, dann einmal abzufahren und zu kontrollieren, ob man die Schilder auch alle sieht. Und wenn dann noch irgendwie Vollidioten hast, die dir dann in der Nacht davor irgendwelche Schilder abreißen oder so, und dann hast du irgendwie die erste Gruppe, die irgendwie auf einmal ganz in der Walachei gelandet ist und denkst, ups, da fehlt irgendwo was. Also es ist, glaube ich, schon echt aller Ehren wert.
Ja, es ist tatsächlich, ich habe das dann mal gesehen, weil ich habe das über den RTC Stuttgart oder am Beispiel von deren RTF war meine Reportage damals und die haben mir das gezeigt. Das sind wirklich dann detaillierte Aufstellungen. Da steht dann, wie man sich das auch bei der Tour de France oder so vorstellt, da steht dann links Kilometer 107 bis Kilometer 112,5, Landstraße K17 meinetwegen, dann rechts abbiegen auf L247 und so muss die ganze Strecke dargelegt werden und dann behördlich genehmigt, weil für die Behörden ist natürlich schon relevant zu wissen, mal abgesehen von der ganzen Blaulichtfamilie, die da noch dranhängt, also die müssen ja auch Bescheid wissen, dass da sowas stattfindet. Du brauchst, glaube ich, auch im Start und Ziel zumindest Sanitäter, die da sind. Und die müssen ja wissen, ob an dieser Straße an dem Tag unter Umständen im Verlauf des ganzen Vormittags 1500 Fahrradfahrer durchfahren. Und das ist ja was anderes, als wenn halt da normaler öffentlicher öffentliche Nutzung ist. Also du wirbst ja auch dafür als Verein, du machst dann ja auch Werbung dafür, dass möglichst viele Leute kommen. Und die Stuttgarter haben das dann auch so erzählt, da hängt dann total viel am Wetter. Wenn du gutes Wetter hast, dann kommen da unter Umständen wirklich viele hundert Leute, die dann diese Straßen auch bevölkern natürlich. Und da müssen die Behörden von wissen. Und für den Verein ist es natürlich auch eine ganz große Schwierigkeit, vorauszuplanen, wie viel Essen kaufe ich denn ein? Also wie viel Zeug habe ich an den Verpflegungsstellen? und wie viel Zeug habe ich im Start- und Zielbereich. Und ja, ist natürlich immer auch ein Glücksspiel, ja, genau, und eine Lotterie, vor allen Dingen, wenn halt nicht 25 Grad und Sonnenschein
vorhergesagt sind. Ja, wenn dann kurzes Wetter ist, dann muss die versammelte Meute abends, keine Ahnung, jeder 2 Kuchen und 5 Würstchen essen, weil das kannst du ja nicht aufbewahren. Und diese Termine, die musst du ja auch relativ frühzeitig beim BDR irgendwie anmelden, damit die im Kalender auftauchen. Also den verlegst du ja nicht mal eben um eine Woche, sondern das ist ja auch relativ frühzeitig. Und meistens ist ja bei den RTFs, die Vereine haben hier ihre klassischen Termine. Also das ist wahrscheinlich auch so eine Vereinsgemeinschaft, dass man weiß, okay, am ersten Wochenende Mai hat der Radsportverein seine RTF, am zweiten Wochenende haben die Landfrauen ihre Veranstaltung. Also das ist ja dann meistens auch in den Gemeinden, Kreisen, Gebieten irgendwie schon immer so ein bisschen traditionell aufeinander abgestimmt. Mhm. Und jetzt, wo du sagst, mit diesen Streckengenehmigungen, erklärt halt auch, warum das eigentlich in der Regel immer dieselben Strecken sind. Also die hat natürlich dann auch keiner Bock drauf, wir können ja mal die Strecke nochmal ganz wie anders planen und setzt sich da in Komoot und plant irgendwie eine schöne neue Strecke zusammen, die er dann komplett neu einreichen muss, sondern dann greift man natürlich schon auf die zurück, wo man einfach schon seit 10 Jahren die Strecke hat und kann die dann schon entsprechend einreichen und muss das nicht komplett neu machen.
Ja. Ich hatte dieses Frühjahr auch eine RTF hier in der Nähe von Frankfurt, die ich fahren wollte. Die ist tatsächlich ausgefallen, weil einfach nicht genügend Helfer da gewesen wären, die halt beschildern, Kuchen, Verpflegung, Startnummern, Ausgabe. Mhm. Die wurde dann wirklich, ich glaube, 2 Wochen vorher oder so, stand dann da abgesagt. Und ja, das lebt halt alles immer davon, dass halt ganz viele Leute ganz viel Energie reinstecken, ohne da eigentlich eine physische oder monetäre Gegenleistung zu bekommen.
Wobei natürlich für den Verein so eine RTF, also wenn sie jetzt dann gut funktioniert und Glück mit dem Wetter hat, natürlich schon ein wesentlicher Aspekt ist, um Einnahmen zu generieren. Also deswegen finde ich
es halt auch mal... Für den Verein ist gut, ja, für die Vereinskasse, ja, das stimmt.
Wenn es funktioniert, das hängt halt auch wieder mit Wind und Wetter ab. Ich erinnere mich, in meinem jetzigen Verein in Tübingen, da hatten wir mal, das ist immer traditionell am Ostermontag, die RTF, aber da hatten wir halt auch schon Schnee. Und dann stehen da wirklich 10 Leute... Und du hast den ganzen Aufwand trotzdem gehabt, hast Einnahmen von, keine Ahnung, 50 Euro. Und hast aber 500 oder Tausender oder so ausgegeben. Mhm. Und ja, ist schon schwierig. Und dementsprechend, der allergrößte Respekt für die Leute, die es machen. Und für die Leute, die das Angebot auf die Beine stellen. Und vielleicht auch durchaus der Appell an alle, die das hören und auch ganz gerne mal bei einer RTF mitfahren. Und wenn ihr es noch nicht tut, dann schaut doch mal, ob in eurer Nähe ein Verein ist, der was macht, ob ihr da
euch sagen, das ist engagieren wollt. Das ist doch die perfekte Überleitung zu, wie finde ich eigentlich RTFs in meiner Gegend? Ich meine, man kann ja jetzt nicht, es hilft natürlich, die Radsportvereine in der Umgebung zu kennen und sich mal deren Homepages anzuschauen, aber es gibt ja da auch noch andere Möglichkeiten, die zu finden. Also
ja, auch die Frage, was kostet das überhaupt? Weil wir haben ja gerade gesagt, Einnahmen generieren kostet ja auch ein bisschen was an Startgebühr.
Da ist was ganz Spannendes, nämlich eine RTF-Teilnahme kostet halt Geld. Wenn du kostet nicht viel Geld, ist es wirklich ein Breitensport, also ein niedrigschwelliges Angebot. Ich glaube, wenn du im Verein Mitglied bist und auch so eine Jahreskarte hast, sind es, glaube ich, so zwischen 3 und 5 Euro oder so. Und wenn du als Normalsterblicher quasi dahin gehst und einfach sagst, ich fahre da jetzt mit, sind's vielleicht so 8 Euro. Aber es ist ganz interessant, in Nordrhein-Westfalen und meines Wissens allgemein eher in den nördlicheren Bundesländern ist es tatsächlich so, dass in diesem Startgeld in der Regel auch dann schon alles drin ist, also auch die Verpflegung unterwegs. Und ich habe es jetzt hier in Süddeutschland, hat es mich sehr überrascht, als ich hier hingezogen bin und bei den RTS teilgenommen habe, dass ich dann an der Verpflegungsstelle auch schon mal abkassiert wurde. Nicht überall, aber bei manchen. Und dass man dann halt, das sind nie große Beträge, das ist auch nicht, um sich da groß zu bereichern, aber
ja. Ja, aber das ist halt rund um Stuttgart wahrscheinlich so, ne? Da wird halt nochmal das Geld gemacht.
Ja gut, ich meine, am Ende verdienst
du... Was heißt Geld gemacht? Wie gesagt, da geht es darum, die Kosten irgendwie zu decken. Geld machen ist, glaube ich, die falsche Diktion.
Ist der falsche Ausdruck,
ja, das stimmt. Ja, ich meine, von diesen paar Euro Startgebühren, das ist ja echt günstig. Glaube ich, kriegst du so die groben Kosten gedeckt, aber mit den Kuchen, die dann die Vereinsmitglieder backen, wenn da irgendwie 1,50 Euro oder 1 Euro für ein Stück Marmorkuchen hinlegst, damit kannst du ein bisschen Geld verdienen. Ich meine, das sind jetzt dann keine Disco-Preise oder sonst irgendwas. Und wie gesagt, wenn man weiß, okay, damit finanziert halt der Verein seine Jugendarbeit und was weiß ich was, habe ich da auch kein Problem mit, dann nochmal extra zu bezahlen. Also wenn ich wüsste, okay, in den 8 Euro, dann haue ich mir noch 3 Würstchen und 5 Colas und was weiß ich was rein, nach dem Motto, muss ich dann, ja rechnen.
Und dann fahre ich mal los.
Genau. Nee, also da sehe ich dann auch mal den Nutzen meines Geldeinsatzes für den Verein und kann man mal ein Trinkgeld geben.
Ja, ja, absolut, ja.
Wir hatten die Frage, wie finde ich denn eigentlich meine RTF oder eine RTF in meiner Umgebung?
Also ich schaue tatsächlich, ich bin in so einer Strava-Gruppe drin, die nennt sich RTFs in Hessen und da wird dann quasi immer so im Januar, Februar, so um den Dreh, werden dann wirklich immer so die Beiträge und die Termine gepostet. Ich weiß jetzt nicht, aber das wird es bestimmt auch in anderen Regionen Deutschlands geben. Also das ist immer so meine Anlaufstelle. Ansonsten ja BDR auf der Seite oder Radnet, da gibt es ja auch den Breitensportkalender. Da findet man, kann man dann tatsächlich auch nach seinem Bundesland und nach dem Datum oder nach Zeiträumen,
sage ich mal, filtern. Geht leider nicht nach Bundesland, sondern nach diesen BDR-Verbänden.
Oder so,
da gibt's ja nämlich
Landesverbänden.
Landesverbände, genau.
Also dann Landesverband Baden, Landesverband Württemberg. Also da hat die Bundeslandvereinigung noch nicht gegriffen. Da gibt's noch die eigenständigen Verbände, was halt, wenn du im Grenzbereich wohnst, immer ein bisschen blöd, weil dann musste man in Baden und in Württemberg zusammensuchen. Ich habe in Mannheim gewohnt früher, konntest du Baden suchen, Württemberg suchen und noch Rheinland-Pfalz. Also das war dann ein bisschen aufwendiger, da alles im Blick zu behalten. Aber das ist so eine schöne Aufgabe, sich so im Frühjahr, wenn die Lust auf Radfahren steigt, sich durch diese Kalender, weil die dann meistens schon drinstehen, die Termine, durchzuwühlen und sich einfach mal schon einen Kalender reinzuschreiben, wann ist eigentlich welche RTF und hat dann schon mal so zumindest die groben Tage markiert. Unabhängig, ob man jetzt wirklich da in den Einzelnen wirklich fährt.
Die finden ja auch meistens dann, wenn jetzt dieses Jahr deine RTF am 1. April ist, dann findet die nächstes Jahr meistens auch so zwischen 28. März und 3. April statt, je nachdem, wie dann halt das Wochenende fällt. Also meistens sind die so um so einen ähnlichen Zeitpunkt.
Also in normalen Zeiten. Bei Corona war es ja teilweise ein bisschen anders, aber in normalen Zeiten haben die ja mittlerweile ihre festen Termine. Also das ist auf jeden Fall was sich immer lohnt, da mal reinzugucken, wenn man was sucht.
Und diesen Breitensportkalender, den gibt es in gedruckter Form, wo wirklich alles drinsteht. Über die RTF, über die permanente RTF, Radmarathon, alles Mögliche kann man da drin finden. Und dann eben auf der Webseite von Radnet, also vom Bund Deutscher Radfahrer, wie eben schon erwähnt. Was wir da, wenn jemand vom Bund Deutscher Radfahrer zuhören sollte, ganz kleiner Tipp, es gäbe... Was Brunki gerade gesagt hat, was total cool wäre, wäre, wenn man eine Filterfunktion bei seiner Suche machen könnte. Also wenn man sagt, wirklich, ich muss jetzt nicht jeden Landesverband einzeln durch. Also ich habe entweder alle und mir wird angezeigt für den Termin, für den ich mich interessiere, wirklich jede RTF im ganzen Bundesgebiet. Oder ich habe nur den Landesverband, wenn es die Funktion gäbe, gerade für die Leute, die in so diesen Grenzgebieten gäbe, wenn es so eine Filterfunktion gäbe, dass man eben Rheinland-Pfalz, Baden und Württemberg zum Beispiel auswählen und kann.
Wer von Mannheim aus auch, ja noch.
Genau, aber irgendwie sowas, dass man sagen kann, hier, ich wohne in dem Gebiet und mit, sag mal, 100 Kilometer Autoanfahrt bin ich in diesem und jenem Radius und mit der Filterfunktion kann ich das halt mir dann die Veranstaltungen ausgeben und muss das halt nicht top, ja, alles einzeln durchforsten.
Aber gilt übrigens nicht nur für RTF, sondern auch generell für die Renntermine bei Radnet wäre das generell mal ein sehr großes Upgrade.
Ja, aber ich meine, jetzt gehen wir noch mal weiter. Jetzt habe ich meine RTF gefunden, den Termin. Wie mache ich das? Muss ich mich da vorher anmelden? Kann ich da einfach so dir nichts aufschlagen fort und einfach mitfahren? Wie läuft denn das eigentlich?
Also in dieser Reportage für den, also klarer
Appell. Ich glaube, jetzt hast du langsam genug für die Reportage
gemacht. Werbung gemacht, ja. Aber, da habe ich von den Stuttgartern erfahren, dass es in den letzten Jahren tatsächlich ein bisschen leichter geworden ist, für den Verein einzuschätzen, wie viele Leute kommen, wenn sie nämlich den GPX-Track anbieten zum Download, dass sie dann eben sehen, wenn die Leute sich das downloaden und das ist, sagen wir mal, 100 Mal runtergeladen worden, dann kommen in der Regel auch 80 davon. Und das fand ich eine ganz interessante Sache, weil früher war es natürlich so völlig, keine Ahnung, auch eben für die Planung, wie viel Essen kauft man ein. Aber der Appell ist ganz klar, Also man muss sich nicht anmelden. Man geht einfach zum Start und sagt, ich bin da, hier ist die Kohle und jetzt fahre ich. Aber der Appell ist tatsächlich, möglichst anmelden. Die Vereine werben da natürlich zum Teil auch für, weil es den Vereinen halt die Planung sehr erleichtert.
Klar.
Also und das geht dann per Formular oder per Mail an den Ausrichter einfach. Die Kontaktdaten, die stehen zum Beispiel auf der Webseite und im Breitensportkalender stehen die meistens dabei.
Ja, das geht oft echt formlos. Da schreibst du wirklich nur eine Mail, hallo, ich würde mich gerne anmelden, Name, Geburtsdatum, Strecke und vielleicht noch Verein oder Team oder irgendwas und das reicht dann schon. Ja. Mhm. Aber einfach hinfahren, mitfahren und sich dann beschweren, dass irgendwie am letzten Verpflegungspunkt der Kuchen nicht mehr gereicht hat, das ist halt assi.
Ja, also wie gesagt, man möchte sich ja auch so ein bisschen was offen halten, man möchte sich ja nicht verpflichten, wenn man dann auch eben nicht weiß, wird das Wetter gut oder so und wenn man dann am Tag X rausguckt und es regnet, dann bleibt man halt auch wahrscheinlich lieber im Bett liegen, aber für die Hersteller, sage ich schon, für die Veranstalter ist es natürlich immer schön, eine ungefähre Orientierung zu haben, wer kommt. Ja, gibt es irgendwelche besonderen Anforderungen an das Material?
Nö, also ich meine, das ist ja das Schöne, da kann man ja wirklich mit vom Mountainbike, Familien-Hollandrad, kann ja jeder mitfahren, wie er will. Man sieht ja auch dann teilweise Leute auf Trekkingrädern, die da mitfahren, E-Bikes, also das ist ja echt, ans Rad selber gibt es keine Anforderungen. Das Einzige, was halt immer dabei steht, dass Helmpflicht besteht. Genau, also dass sozusagen die Fahrer alle mit einem verkehrssicheren Fahrrad unterwegs sein sollten, wobei das natürlich bei Rennrädern ein ganz spezielles Kapitel ist. Müssen wir jetzt hier mal den Mantel des Schweigens legen. Aber wie gesagt, ein Helm ist, glaube ich, das Einzige, was dann wirklich normalerweise schriftlich verlangt wird. Und sonst ist Hauptsache zwei Räder und Luft im Reifen.
Ja, das Rad sollte natürlich aus reinem Selbsterhaltungstrieb in einem Zustand sein, dass man mit auch fahren kann. Also Bremsen sollten funktionieren, die Kurbel sollte sich nicht irgendwie, wenn man dann doch mal die Attacke wagt bei der RTF, sollte sich nicht die Kurbel lösen. Ich tue mich auch immer schwer mit so Leuten, die dann mit Zeitfahrrädern irgendwie auftauchen und dann irgendwie meinen, ich muss mitten in der Gruppe da auf dem Auflieger fahren. Also klassisches Fahrrad wäre schon schön, ob das jetzt dann ein Rennrad ist oder ein Tourenrad sei dahingestellt, aber so Zeitfahrräder finde ich da immer ein bisschen fehl am Platz.
Die kann ich auch nicht ganz nachvollziehen.
Wobei ihr jetzt halt auch schon viel über E-Bike und Trekkingrad und so weiter, wir wollen ja jetzt kein falsches Bild in den Köpfen der Zuhörerinnen und Zuhörer festsetzen. Also gerade sobald es dann auf die Streckenlängen mit 40, 70, 110 Kilometer, also da ist schon zu 99% sind da die Rennräder unterwegs.
Ja, das ist schon der Großteil.
Also auf der Familienkurzrunde, da hat man schon mal das eine oder andere, also da heißt es dann auch für die Rennradfraktion ein bisschen Rücksicht zu nehmen, gerade in diesem Start-Ziel-Bereich, wo dann noch viele unterwegs sind, halt auch langsamere Fahrer, dass man da ein bisschen den Fuß vom Gas nimmt und so wie man dann quasi draußen ist auf den Rennradstrecken, dann kann es dann schon ein bisschen schneller gehen, aber da im Start-Ziel-Bereich dann eher ein bisschen slow, weil ja dann erfahrungsgemäß auch Kinder unterwegs sind und so weiter. Also wenn da irgendwelche Heißdüsen meinen, schon vom Start weg vom Vereinsgelände runterballern zu müssen und wenn man dann selber mit Kindern da ist und die quasi an einer ganz kurzen Leine halten muss, damit dann nicht irgend so eine Heißdüse, die über den Haufen fährt, das ist dann ein bisschen unschön. Also von daher werbe ich da mal ein bisschen, gerade im Start-Ziel-Bereich für Rücksichtnahme und ein bisschen umsichtiges Fahren.
Wie muss macht ich, ihr das mit ja? Verpflegung unterwegs? Also wir haben ja die Verpflegungsstellen, aber also ich bin zum Beispiel so jemand, ich nehme dann trotzdem immer noch mal so ein, zwei Riegel mit und auf jeden Fall auch zwei volle Trinkflaschen. Wie macht ihr das?
Also ich bin auf jeden Fall erstmal Selbstversorger, weil man natürlich auch nie genau weiß, was gibt's jetzt konkret an den Verpflegungsstellen? Mhm. Ist noch alles da? Oder, also ich meine, Flaschen auffüllen ist, glaube ich, safe. Also das irgendwie ein Leitungswasser, wo du dir dann eine Isotablette reinschmeißen kannst, glaube ich, kriegst du immer und quasi bis Toreschluss. Was dann unterwegs gibt, ist halt immer so ein bisschen Geschmackssache. Ich meine, es mag halt dann noch nicht jeder irgendwie ein großes Stück Kuchen oder eine Wurst mit Ketchup und Brötchen oder was weiß ich. Das ist ja dann nicht immer so die optimale Sportverpflegung. Hängt natürlich auch ein bisschen ab von der Planung und ich glaube, das kann man jetzt nicht vergleichen mit Verpflegungsstellen beim Ötztal oder sonst irgendwas, sondern das ist eher händisch sozusagen ein bisschen, aber klar, weil es gibt halt auch Produkte wie keine Ahnung, Bananen oder so, die kannst halt schlecht Vorrat kaufen. Also das ist halt wieder, was die Planung angeht.
Hm.
Kaufst du halt so 100 Bananen und verteilst die irgendwie und dann werden sie matschig und dann kannst du nichts mehr damit anfangen.
Ich würde jetzt sagen, so Kuchen, Bananen, Müsli-Riegel und dann auch so Kekse, also so Pickups zum Beispiel, das ist eigentlich immer so Standard, das gibt es eigentlich immer. Oder auch Äpfel oder so.
Ja.
Manchmal gibt es auch belegte Brötchen.
Ja, oder so Waffeln oder so gibt es da auch manchmal. Ich mache es immer so, ich habe die Trinkflaschen, wenn ich losfahre, habe ich die Trinkflaschen voll. Und ich habe auch so 2-3 Notfallriegel dabei, aber ich nehme schon signifikant weniger mit auf so eine Tour, als wenn ich jetzt alleine dieselbe Streckenlänge fahre, um dann eben auch das Angebot der Verpflegungsstelle ein bisschen in Anspruch zu nehmen und eben zu gucken, was gibt's da und da dann zuzuschlagen. Was sind denn, muss ich sonst irgendwas wissen oder gibt's da irgendwelche geschriebenen und ungeschriebenen Gesetze?
Ich würde sagen, so allein dadurch, dass du halt in einer Gruppe unterwegs bist, natürlich die Gruppenfahretikette, nenne ich es mal, also dass halt Schlaglöcher angezeigt werden, dass man nicht irgendwie durch die Gegend spuckt oder rotzt. oder wenn man es macht, dass man dann halt mal kurz rausfährt aus der Gruppe zur Seite und es da macht. Also so diese ganz normalen Gruppenregeln eigentlich.
Und der Grundanstand.
Der Grundanstand einfach, ja, den jeder haben sollte. Und natürlich, es gilt immer die Straßenverkehrsordnung. Das ist auch so ein ganz wichtiges Du. Also wenn die Ampel rot ist, dann wird halt angehalten und nicht irgendwie, es ist ja irgendwie doch ein Rennen, so ein RTF, da kann ich ja jetzt drüber fahren.
Oder mal flott über den Bürgersteig einfach ausweichen und dann irgendwie sich da durchmogeln. Ich werbe auch immer dafür, man hat ja nicht immer eine Gruppe, manchmal fährt man ja auch allein und schließt dann zu jemandem auf und und lutscht dann ein bisschen am Hinterrad, dann einfach mal kurz nebendran zu fahren, irgendwie sich kurz vorzustellen, mal kurz Hallo zu sagen und ey, lass gerade zusammenfahren oder macht sowas aus, wenn ich mich hinten dran hänge. Ich meine, klar, bei einer RTF muss man damit rechnen, dass andere unterwegs sind und auch mal welche hinter einem hängen. Aber ich finde irgendwie einfach mal kurz Hallo zu sagen und irgendwie zu grüßen, finde ich, gehört sich einfach, bevor ich jemandem dann quasi mit 10 cm Abstand im Windschatten ausnutze. Und dann kann man sich auch ab und zu mal abwechseln. Und wer da jetzt nur lutscht, ich meine, klar, es gibt immer schwächere Fahrer und stärkere Fahrer, aber irgendwie so ein bisschen einfach das Miteinander und ein bisschen Kommunikation ist, glaube ich, schon hilfreich. Sonst ist es irgendwie komisch. Also ich weiß nicht, ich finde, wenn da jemand sich 10 Kilometer in mein Hinterrad hängt und kein Wort sagt, finde ich irgendwie ein bisschen seltsam, muss nicht sein.
Wobei man da aber auch als derjenige, der vorne fährt und merkt, da ist irgendwas, auch mal, finde ich, auch einfach mal so eine Ablösung fahren kann. Also ein bisschen rausziehen, zur Seite fahren und dem anderen halt auch signalisieren, komm, wir fahren jetzt halt zusammen.
Und wenn nicht, wird gerotzt und gespuckt.
Ja, also was ich immer wichtig finde in diesen Gruppenfahrten, also man sollte halt so eine gewisse Radbeherrschung natürlich mitbringen, dass man sein Sportgerät halt ganz gut bedienen kann und eben am Hinterrad fahren kann, dass man in der Gruppe fahren kann, dass man keine Löcher reißen lässt, die man dann wieder anstrengend zufahren muss oder so, oder andere eben zufahren muss. Und was ich immer ganz, ganz wichtig finde, ist, wenn Zeichen gegeben werden am Anfang der Gruppe, und unter Umständen hast du ja bei der RTF da auf einmal wirklich 20 Leute oder so, und wenn die hintereinander aufgereiht sind, dann ist es halt einfach auch lang. Wenn, sage ich mal, die ersten 3 was anzeigen, dass es auch der 20. hinten noch mitkriegt, weil die 17 dazwischen das halt auch angezeigt haben. Und da ist manchmal, finde ich manchmal schwierig, dass dann irgendwann in dieser Kette meistens so die Attitüde herrscht. Also ich habe es ja gesehen, ich fahre nicht durchs Schlagloch. Und ja, so ein bisschen mannschaftsdienlich fahren in dem Sinne, das finde ich immer sehr, sehr wichtig.
Ja, ich meine, es ist ja auch kein Beinbruch, wenn man sich da nicht auskennt, aber dann kann man das ja sozusagen, wenn man da in der Gruppe drin ist, das irgendwie kommunizieren, hey, ich bin neu hier, könnt ihr mich sozusagen ein bisschen an die Hand nehmen und von den alten Hasen ein bisschen lernen? Ich meine, dann hängt man sich halt einfach ganz nach hinten dran, dann ist es nicht so schlimm, wenn man es nicht nach hinten weitergibt und fährt halt einfach ein bisschen defensiver, ein bisschen passiver und fährt halt aufmerksam. Und deswegen, also wie gesagt, wer sich da noch nicht komplett firm ist, irgendwann muss man es ja mal lernen und bei einer RTF kann man es lernen. Man sollte es halt dann auch entsprechend kommunizieren und sagen, hey, könnt ihr mir kurz eine Einführung geben oder sich halt bei den anderen was abgucken und es halt dann wirklich aufmerksam sein und mitnehmen, sozusagen einfach lernen.
So eine Sache, die ich auch wichtig finde, ist, wenn jetzt jemand am Straßenrand steht und einen Defekt hat, ob das jetzt Reifen, Kette, Rahmenbruch, was weiß ich, dass man wirklich mal kurz anhält oder zumindest langsam vorbeirollt und fragt, brauchst du irgendwas oder hast du alles? Also ich finde, also im Training sowieso, wenn ich jetzt normal Radfahren gehe, wenn ich sehe, da steht einer und hat offenkundig irgendwie mit seinem Rad irgendwas, dann frage ich halt, ist alles okay bei dir, brauchst du Hilfe? Und wenn es nur der Telefonanruf ist, finde ich bei einer RTF gehört auch dazu, weil es ist kein Rennen, es geht nicht um die Zeit, es geht ums Erlebnis und um das Miteinander und halt auch in so einer Situation, finde ich, sollte das Miteinander ganz oben stehen.
Ja, da kommt ja auf dieses Phänomen nach dem Motto, es fahren hier so viele.
Einer wird schon helfen.
Dann muss ich ja nicht. Und dann steht man am Straßenrand von der RTF und denkt sich, jetzt kommen jetzt 20 Radfahrer vorbei und keiner fragt, ob ich vielleicht eine Minipumpe brauche oder so. Oder ein Flicken oder ein Ersatzschlauch. Ich meine, das ist ja alles irgendwie kein Act. Nur, wie gesagt, wenn man denkt so, es fahren ja so viele, wird schon irgendjemand anders helfen, dann hilft am Ende gar keiner. Und das ist dann echt frustrierend, wenn man denkt so, ey, da fahren 30 Leute vorbei und kein einziger meint, fragen zu müssen oder so. Und es ist eine Kleinigkeit. Das Vierer Inbus oder was weiß ich was.
Also gegenseitige Unterstützung und auch gegenseitige Rücksichtnahme und mannschaftsdienliches Verhalten halt. Ich finde aber auch noch, dazu zählt auch, sorry, wenn ich den Gedanken gerade noch dazwischen schiebe, vielleicht ist es auch der gleiche. Ich hatte es ja eben schon von der Fahrtechnik. Ich finde auch zur Fahrtechnik und zur gegenseitigen Rücksichtnahme gehört es auch, Unfälle möglichst zu vermeiden, natürlich eben im Fahren, dass man rücksichtsvoll fährt. Aber gerade bei Abfahrten, finde ich, ist es so eine Sache, da kann es dann halt schon mal eng werden. Und da finde ich, ist es sowieso ein zweischneidiges Schwert, weil du hast einerseits natürlich Leute, die sehr schnell abfahren und dann vielleicht auch schon mal zu eng überholen oder dann auch genervt sind, wenn da irgendwer ist. Ich finde aber auch, ich bin jemand, der eher schnell runterfährt. Ich versuche natürlich nicht zu bedrängen, aber mich nervt es schon, wenn Leute, die halt sehr vorsichtig runterfahren oder so, das dürfen sie natürlich sehr, sehr gerne machen. Zur gegenseitigen Rücksichtnahme gehört dann aber auch, dass wenn ich sehr, sehr vorsichtig und langsam runterfahre, da nicht unbedingt die Tour de France-Linie fahre und die Kurve ganz außen anfahre, nach innen ziehe und wieder mich ganz weit nach draußen tragen lasse, obwohl ich nur, keine Ahnung, 20 km/h fahre oder so. Also es gilt, würde ich sagen, so ein Rechtsfahrgebot und dass man sich halt auch ein bisschen zurücknimmt und ein bisschen Rücksicht nimmt auch auf die schneller fahren können. Nur weil man es selbst nicht kann, heißt es nicht, dass andere es nicht können.
Wobei ich da schon denjenigen, der schneller runterfahren will, weil ich meine, wenn ich dann mir vorstelle, ich fahre dann eh nicht so sicher und soll dann irgendwie noch aus der Außenschotter am Rand fahren, wo dann...
Naja, das Steinchen ist jetzt auch wieder übertrieben. Ich habe ja nicht gesagt, dass derjenige bitte dann möglichst rechts vom Seitenstreifen fahren soll. Aber ich glaube, es macht schon einen Unterschied. Und das, finde ich, sieht man wirklich auch sehr, sehr oft bei Radmarathons in den Alpen oder so. Wenn die Straße dann gesperrt ist, dass die Leute dann meinen, okay, auch die Straße ist ja gesperrt, dann fahre ich da einfach mal mitten drauf oder irgendwie so. Ich bin immer der Meinung, es gilt ein grundsätzliches Rechtsfahrgebot. Und natürlich soll man sich den Platz nehmen, den man braucht. Und natürlich ist die Verantwortung auch sehr, sehr stark beim Überholenden. Und wenn der Überholende nicht sicher vorbeikommt, dann muss er halt warten.
Das ist eigentlich so ein bisschen, finde ich, wie auf der Autobahn, wenn du es dreispurig hast, wenn du langsam bist, weil du vielleicht irgendwie Angst hast oder aus welchen anderen Gründen nicht schneller fahren kannst oder willst, dann fahr halt rechts und nicht irgendwie in der Mitte, wo du quasi noch ein künstliches Nadelöhr oder ein fahrendes Hindernis darstellst.
Oh, ja, es gibt einen Unterschied zwischen der Ideallinienkurve.
Sprechen wir noch über das Tempolimit und dann haben wir.
Ja, es gibt schon einen Unterschied zwischen
sehr kontroversen
Podcast. Es gibt schon einen Unterschied zwischen der Ideallinie, wo ich sozusagen die Kurve am schnellsten fahren kann und quasi ganz rechts. Und aber natürlich habe ich, wenn ich ohnehin schon jetzt mal grob gesagt irgendwie einen Berg runtereimere, wenn ich dann noch ständig nach hinten gucken muss, ob da irgendjemand vorbeigeschossen kommt, ich meine, das ist halt klar, du hast bergab einfach größere Geschwindigkeitsunterschiede, unterschiedliche Leistungsniveaus und da muss es halt irgendwie ein Miteinander geben. Wobei ich da echt ein bisschen mehr Verständnis für den Runtereimernden habe, weil wenn ich da echt schon mir das alles zu schnell wird und ich langsam bin und dann muss ich noch nach hinten gucken, irgendwie, ob da nicht irgendjemand vorbeigeschossen kommt. Also ich glaube, das ist dann echt viel verlangt.
Ja, ich weiß nicht, man muss ja nicht zwingend nach hinten gucken. Also ich meine,
sonst kriege ich es ja gar nicht mit, ob da jemand von hinten angeschossen kommt, wenn ich jetzt in die Kurve einlenke, ob dann jemand meint, okay, ich muss jetzt, also ich würde dann eh nicht, also wenn es bergunter geht, dann kommt, keine Ahnung, eine Haarnadelkurve, dann meinen dann noch sozusagen im Formel-1-Style sozusagen innen vorbeiziehen müssen. Dann
ja, also ich glaube, rechts überholen geht auch wirklich gar nicht. Also das müssen wir mal festhalten an dieser Stelle.
Mhm. Also ich würde generell nicht innen oder sagen wir im Kurveninneren an jemandem vorbeifahren, egal ob jetzt rechts oder links, sondern tendenziell eher dann auf den, also nicht in der Kurve selber, sondern eher am Flachstück, wenn es dann oder wenn es dann geradeaus geht, dann vorbeifahren und nicht mitten in der Kurve. Das würde ich einfach, auch wenn ich der Schnellere bin, aus Unfallvermeidungsgründen einfach nicht machen wollen, weil du nie weißt, wie der andere jetzt reagiert und wo der hinlenkt. Und dann dafür wäre es mir dann einfach zu blöd.
Stichwort geht gar nicht. Wie steht ihr zu dem Punkt, wenn man die Strecke mitnutzt, aber gar nicht bezahlt hat oder gar nicht angemeldet ist? Ich hätte bisher so gesagt, finde ich an sich nicht schlimm, solange man sich dann nicht noch beim Kuchenbuffet bedient. Aber Moritz, du hast ja vorhin sehr eindrucksvoll beschrieben, was da für ein Aufwand dahinter steckt, damit diese Strecke an dem Tag überhaupt zustande kommt.
Ich könnte noch mal auf die Reportage hinweisen, aber...
Dann mach das doch.
Ich meine, guck mal, es ist, glaube ich, jetzt das 6. Mal auf meiner Strichliste.
Ja, ja. Nee, also ich persönlich finde, das geht nicht. Also natürlich, klar, wenn du da fährst und du hast gar keine Ahnung, dass da eine RTF stattfindet an dem Tag und siehst dann auf einmal die Schilder und denkst dann auch, cool, da ist eine Gruppe und die fährt und da fahre ich jetzt einfach mal im Windschatten mit und du bedienst dich dann auch nicht an der Verpflegungsstelle oder so, das ist natürlich überhaupt gar kein Problem. Aber irgendwo aktiv hinzufahren und dann nur die Strecke zu nutzen, ohne zu bezahlen, da würde ich dafür plädieren, sowas jetzt nicht zu machen. Ich glaube, das sollte auch keiner.
Lassen, ja. Ja, ich finde, das ist so, gehört irgendwie der Anstand, wenn ich das ausnutze. Ich meine, ich hatte auch schon mal auf meiner Trainingsrunde, dass ich dann auf einmal von zahllosen Radfahrern überholt wurde, die dann an mir vorbeifuhren oder die mit mir fuhren und ich dachte, hey, was ist denn hier los? Und irgendwann sah ich dann so ein paar Pfeile, die dann auch teilweise immer eine Strecke waren und irgendwann hat sich dann wieder aufgeteilt und habe ich am Abend dann mal geguckt, was war denn da eigentlich? Da war dann tatsächlich eine RTF, die dann Teile dieser Strecke genutzt hat. Ich meine, das ist ja klar, dass das kein Ding ist.
Ich hatte da auch mal einen ganz skurrilen Moment. Ich bin mal in so einen Volkstriathlon reingeraten in der Nähe von Berlin. Und da war auch nirgendwo jetzt, dass ich auf einmal auf eine Strecke gefahren wäre. Aber auf einmal überholte mich ein Typ auf dem Zeitfahrrad und in so einer ganz engen Badehose, also in dieser Speedo halt. Und ich dachte so, okay, wieso geht man so Radfahren? Was ist bei dem falsch gelaufen? Und ein paar Sekunden später überholte mich der Nächste. Und dann dachte ich so, habe mich umgedreht und dann kam halt so einer nach dem anderen. Und dann habe ich auch gesehen, dass ich schnell da irgendwie von der Strecke runterkomme, dass ich denen hier im Weg stehe. Es war sehr, sehr, sehr seltsam, wenn ich auf einmal jemand in einer Badehose auf dem Zeitfahrrad überholt.
Ja, wenn wir gerade bei den skurrilen Geschichten sind, wir sind mit den Anekdoten eingestiegen, dann steigen wir doch auch mit ein paar Anekdoten noch aus. Habt ihr sonst noch irgendwelche RTF-Erlebnisse, die sich euch eingebrannt haben?
Ich muss immer an eine RTF denken, die bin ich 2014 gefahren in Greifswald. Das Schöne war, der Start war halt echt so 200 Meter von meiner Wohnung weg. Ich konnte halt wirklich, also ich hatte nicht mal eine Anreise und es hat aber wirklich in Strömen gepisst. Man kann es wirklich nicht anders beschreiben, den ganzen Tag. Aber irgendwie hatten wir waren so 3-4 Leute, die trotzdem Bock hatten, die lange Tour zu fahren. Das waren 160 Kilometer. Und haben uns dann auch entsprechend angemeldet, sind losgefahren. Und nachdem wir losgefahren sind, hat der Veranstalter für sich entschieden, ach, die lange fährt heute eh keiner bei dem Wetter. Wir können schon mal losfahren und die Schilder abbauen. Sodass wir dann halt irgendwann quasi auf der, also nicht mehr wussten, wo wir lang müssen. Das Gute war aber, dass zwei von uns, also ich und noch jemand anderes, wir hatten die Tracks auf dem Radcomputer und wir kannten ja auch die Gegend und konnten dann die Gruppe quasi lotsen. Und dann haben wir dann hinterher, als wir wieder ankamen, auch gesagt, so ey, das könnt ihr nicht machen. Also wenn ihr es verkürzt, okay, aber dann sagt halt vorm Start Bescheid und nicht irgendwie, nachdem alle losgefahren sind, ach, das wird schon keiner machen, so ungefähr.
Ich meine, ein paar Bekloppte gibt's immer.
Ja, wir waren an dem Tag die Bekloppten.
Eben. Nee, ich hatte es mal da, war auch so klassisch, hat auch was mit Regen zu tun. Da war so der Parkbereich hat auf so einer klassischen Kuhweide ausgeschildert, wo normalerweise dann die Autos hätten parken sollen. Hatte dummerweise halt am Abend vorher mordsmäßig geregnet. Sprich, aus dieser Kuhwiese war halt dann irgendwie so ein schlammiger Acker geworden. Und dann am Rand lief halt dann der asphaltierte Weg vorbei und dann musste es halt stand man vor der Herausforderung, wenn man sein Rad ausgeladen hat, wie kriege ich jetzt das Rad auf den Asphalt und wie komme ich ohne Radschuhe weil die wären komplett zugematscht gewesen, wenn du da die 5 Meter irgendwie gegangen wärst.
Scheiße.
Auf den Weg, und dann hast du irgendwie mit deinen Schuhen, okay, erst das Rad hinbringen, dann holst du alles, was du brauchst, dann machst du das Auto zu und dann guckst du, okay, jetzt hast du die Radschuhe in der Hand und läufst jetzt mit den Radschuhen durch den Matsch, oder halt nimmst deine Straßenschuhe, läufst mit denen dann, und was machst du dann mit den Straßenschuhen, weil die kriegst du ja dann nicht wieder ins Auto zurück, sprich, die mussten das dann da irgendwie, also ein paar haben es dann so gemacht, die haben die Schuhe dann da irgendwo an der Hecke, irgendwie im Busch irgendwo deponiert, versteckt, keine Ahnung, damit sie halt dann nicht mit ihren, die Radschuhe, die Cleats komplett einmatschen, weil die waren echt so, also die es gemacht haben aus Versehen, die haben echt erstmal da gestanden und haben nach Mini-Tools gefragt, um das wieder den Schlamm aus den Cleats rauszukriegen, damit sie sich einklicken konnten. Das war echt so Modell Acker.
Da hast du doch am Start auch gesehen, wer den Intelligenztest bestanden hat und wer nicht, oder?
Ja, so ungefähr.
Aber bei mir ist, ich habe gar nicht so den einen skurrilen Moment. Bei mir ist es eher so, dass ich von den RTFs so dieses grundlegende Gefühl mitnehme oder diese grundlegenden Bilder mitnehme, Strecken zu fahren, die ich sonst nicht gefahren wäre, weil ich mich da gar nicht auskenne. Und da habe ich tatsächlich aus meinen RTF-Teilnahmen, also bei ganz vielen RTF-Teilnahmen, habe ich noch mindestens eine Passage, die mir dann so als besonders schön im Gedächtnis geblieben ist. Und das, also vielleicht ist das auch das passende Schlusswort, irgendwie der Appell, sowas ruhig mal auszuprobieren, weil man halt einfach tolle Strecken kennenlernt, mit Gleichgesinnten unterwegs ist, für kleines Geld ein Erlebnis hat, was ja auch bei vielen Jedermannrennen oder großen Radmarathons oder so hat man ja auch das Problem, die sind dann irgendwann ausverkauft, und bei diesen RTFs, das ist da nicht das Problem. Also es ist halt eine Möglichkeit, übers Jahr verteilt, immer wieder bei irgendwelchen Veranstaltungen am Start zu stehen und einfach eine gute Zeit auf dem Rad zu verbringen.
Auch vor allem für jedes Leistungsniveau. Also ich meine, es muss ja niemand die 150 Kilometer Runde fahren, sondern fährst halt die 80 oder die 60er Runde oder die 30er Runde von mir aus. Also das ist ja alles möglich, alles machbar. Du hast keinen Leistungsdruck, du hast keinen Wettkampf. Die allermeisten sind entspannt und helfen auch Neulingen, Einsteigern gern. Also das ist, kann ich mich nur anschließen.
Danach hoffe ich, dass die alten RTF-Hasen, die das jetzt gehört haben, an der einen oder anderen Stelle wissend genickt haben und gesagt haben, genau so ist es. Und dass
den Kopf geschüttelt
die Einsteiger, die Einsteigerinnen und Einsteiger, die zugehört haben, Bock gekriegt haben, das tatsächlich mal auszuprobieren und einfach mal bei einer RTF zu starten.
Vielleicht an der Stelle auch der Aufruf an die alten Hasen, wenn ihr auch skurrile Anekdoten habt oder besondere RTF-Erlebnisse, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an podcast@roadbike.de.
Die könnt ihr natürlich auch nutzen, um uns euer Feedback zu geben zu dieser Folge oder auch zu den anderen Podcast-Folgen und euch auch Themen zu wünschen. Wenn ihr eine Idee habt für ein Thema, über das ihr mehr erfahren wollt, dann schreibt uns das gerne. podcast@roadbike.de könnt ihr uns auch schreiben auf den verschiedenen Social-Media-Profilen, die wir haben, Twitter, Instagram, Facebook, und ein ganz kleiner Werbeblock natürlich auch noch für unser gedrucktes Heft Roadbike, das einmal im Monat erscheint und das ihr gerne am Kiosk erwerben könnt, als E-Paper erwerben könnt oder als Abo direkt nach Hause geliefert bekommen könnt. Und damit sagen wir vielen Dank fürs Zuhören.
Genau, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Bis zum nächsten Mal.
Danke.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.